RS3 Fokus.
Das ist der Fokus auf die RS3 mit der Anna Meier. Ich begrüße recht herzlich zur Sendung. Heute ist mein Gast im Fokus der Kopf der Band, der Bianca Story. Das sind die da. Lazy Boy hören momentan auch viel am Radio. Ab dem Album Coming Home, so heisst das aktuelle Album. Der Elia Rediger ist Sänger und Gitarrist von der Bianca Story. 27 ist er, aber irgendwie wirkt er ein bisschen wie ein alter Mann in einem viel zu jungen Körper. Mit seinem langen Bart und seinen Retro-Kleidern. Wie einer, der sich in der Zeit verirrt hat. Sie lachen, Elia Rediger.
Ja, es ist mir schon ein paar Mal gesagt worden, dass ich halt mit meinem Bart ein bisschen Zeit zurückdrill. Und das ist, finde ich, ein spannendes Phänomen.
Aber wenn man so rumläuft, wie Sie jetzt gerade rumlaufen, eben mit Ihren alten Kleidern und Sie haben auch so eine alte Ausstrahlung, dann kommt das nicht von ungefähr. Dann haben Sie ja irgendwann müssen beschliessen, so möchte ich daherkommen.
Ich glaube, es geht auch ein bisschen darum, dass ich auf der Bühne und wenn ich aktiv bin mit meinen Aktionen auch mich wohlfühle, so auf der Bühne zu stehen, mit diesen Kleidern und mir auch dann, wie das Gefühl hat, dann bin ich in der Repräsentationsfigur, die ich auf der Bühne möchte sein und dass ich mich dann auch irgendwann auch mal zurückziehe, wenn die Scheinwerfer abgehen. Mhm.
Was auffällig ist bei Ihnen, jetzt auch bei der Optik, ist der Bart, Sie haben einen langen Bart.
Ewig lang, ja.
Ewig lang, ist auch ungewöhnlich für einen 27-Jährigen. Würden Sie sich nackt fühlen ohne Bart?
Ja, ich glaube schon. Es gibt viele Leute, oder die meisten Leute kennen mich jetzt nur mit Bart eigentlich. Und mein Vater lacht auch immer, weil er hat genau in den 80er Jahren genau so einen Bart auch gehabt. Das hat schon Parallelen, wenn ich Fotos von ihm anschaue, wie er in den 80er Jahren ausgesehen hat. Ja, ich glaube, ich würde mich schon nackt fühlen. Ich glaube, der Bart ist für mich auch ein Bekenntnis auch an die Faulheit, wie jetzt in dem Song «Lazy Boy», dass ich einfach nicht jeden Morgen möchte daran denken möchte, ob ich mich jetzt rasieren soll oder nicht.
Also der Grund ist effektiv, Sie wollen sich nicht rasieren. Darum haben Sie einen Bart?
Schon ja, voll.
Mhm. Sie haben sich vor kurzem auf ein Fremdterrain gewagt, sich im Oktober als Kandidat für das Basler Regierungspräsidium aufstellen lassen. Die Stimme, wenn wir ehrlich sagen, haben nie einen Zahn gelangt. Sie haben sich aber vielseitig und offen gezeigt und sehr spontan und mutig und haben in dem Zusammenhang gesagt, wenn ich gewählt werde, dann kommt der Bart weg.
Genau, das war eine Ansage. Ja,
wäre das ein grosses Opfer gewesen?
Das wäre ein grosses Opfer gewesen, wahrscheinlich. Ja. Hat mich wahrscheinlich auch schockiert, am nächsten Morgen aufzuwachen ohne Bart irgendso. Und zuerst mal in den Spiegel schauen. Ich glaube, der Bart ist für mich so alltäglich wie irgendwie Zähne putzen oder irgendwie mich ankleiden. Wenn ich den schaue, kann, dann sehe ich halt den Bart. Ich bin auch in einer Gratiszeitung. Das ist ja anscheinend ein Hipster-Bart jetzt geworden. Den gibt es ja anscheinend schon 10 Jahre. Und hat man anklicken, ob der Elia einen Hipster-Bart hat oder nur einen Modebart. Und ich habe anscheinend einen Hipster-Bart, was mich doch ich so recht lustig gefunden habe. Irgendwie auch beschämend, aber lustig.
Elia Rediger, Elia vor Stadtpräsi. Die Idee ist auf Facebook entstanden. Ihre Freunde haben wollen, dass sie kandidieren. Sie haben es gemacht ohne Partei im Rücken. Sie haben auch kein Motto gehabt. Sie haben immer gesagt, ich nehme mich den Politiker, wenn ich gewählt werde. Was hätte die Aktion sollen?
Ja, es war eher eine verrückte Aktion. Es war der Wahnsinn. Es ist echt darum gegangen. Also ich habe schon Mottos gehabt. Ich habe ja Mut, Chaos und Lockerheit den Spitzenpolitiker auch wollen, vor die Nase führen. Das in dem Sinn. Unsere politische Diskussion auch für viele von uns abstoßend ist. Und ich als Person, die nicht aus der Politik komme, die keine Ahnung habe, wie Politik funktioniert, eigentlich mich dann eben dazu bewogen, dort reinzuspringen und auch den Politikern auf der Nase rumzutanzen, wie ehrlich sie es eigentlich meinen. Ich, der aus dem, sagen wir mal, wie sagen wir, Showbusiness komme, eigentlich gehen prüfen, wie viel Showbusiness in der Politik auch drinsteckt. Und das war für mich auch persönlich eine wahnsinnig intensive Zeit, wo ich sehr viel auch gelernt habe, ich als Person, und Inspiration auch daraus gezogen habe, wie unsere Gesellschaft heutzutage funktioniert. Und das ist als Musiker und Künstler etwas vom Beste, was einem passieren kann.
Mhm. Trotzdem, wenn man jetzt die Homepage anschaut, eliavorstadtpresi.ch, dort hat es ein bisschen Gedicht drauf, es hat Musik drauf, es hat Videos drauf. Mir kommt es fast ein bisschen vor, wenn ein Schüler gefunden hat, so, ich mache jetzt ein bisschen Politik. Sie haben ja eigentlich wollen, die Jungen, die Gleichaltrigen, die unter 30-Jährigen auch zum Wählen animieren. Haben Sie nicht gerade das Gegenteil erreicht in dem, dass sie eigentlich gezeigt haben, dass Politik für sie eher ein bisschen eine Witzveranstaltung ist?
Nein, ich glaube, umso mehr ist man ja gefordert, dass man den Ekel abbaut, wo man gegen die Politik hat.
Sie haben einen Ekel gegen die Politik?
Ja, schon einen gewissen Ekel, auch mich in den Kopf rein zu versetzen, für was stand ich, für was wähle ich. Und es ist ja auch offensichtlich, dass das haben wir auch gemerkt in dieser Wahlkampagne, dass Leute Mühe haben, in dem Sinne auch in dem Ländli, wo wir wohnen, offensichtlich Stellung zu nehmen, politisch, außer sie fallen in die Radikalen ab. Und das merke ich auch von Freunden von mir. Also, dass man wie entweder ganz links oder ganz rechts, oder man wird ab einem gewissen Alter verfestigt man sich in gewissen Mustern. Und es ist wieder darum gegangen, auch dem eine Lockerheit zu geben, dass man auch locker an die Themen kann antreten kann. Wir haben ja extra keine Sympathie bekundet mit irgendwelchen Parteien. Also weder links noch rechts, noch Mitte, oben oder unten. Wir haben ja immer gesagt, wir sind oben. In dem Sinne, wir sind eine zukunftsgerichtete Motivationsmaschine, die der Ekel abbauen sollte. Und ich hoffe schon, dass das gewissen jungen Leuten auch einen gewissen Motivationsschub gegeben hat, jetzt, egal ob sie für mich gestimmt haben oder nicht, auch Politik von einer lockeren Seite dürfen anzuschauen, weil ich finde, das ist sehr wichtig, um auch eine persönliche Meinung darüber zu bilden.
Mhm. Immerhin haben sie mehr als 2'000 Stimmen erreicht.
Fast 3. 2'700 als Regierungsrat. 2'750 als Regierungsrat. Und das wäre, wenn ich das als Grossrat gemacht hätte, wäre ich dort im Parlament. Also das ist, für mich ist das ein Riesenerfolg gewesen. Mhm. Ich habe das Gefühl gehabt, ich meine, das ist auch wäre eine Wahnsinnsparty, wenn man jetzt die Leute in eine Halle bringen könnte. Dann könnte man dem Motto eigentlich nochmal eine riesen Message geben. Und das, finde ich, ist ausschlaggebend in dieser Sache. Also, dass eine Idee geboren ist. Und wenn eine Idee geboren ist, dann existiert sie.
Und dass Sie sich auch in eine Welt begeben haben, wo Sie offen dazu stehen, dass Sie Ekel empfinden, sind harte Worte. Sie haben dann gesagt, Basel ist elitär und steht sich oft selber im Weg. Was stört Sie denn an Ihrer Heimatstadt?
Ja, dass Sie das einfach so ein bisschen der Fluch vom eigenen Erfolg ist. Also, das ist jetzt auf Basel bezogen. Ich komme jetzt nur mal aus Basel und das ist meine Heimatstadt, wo ich kandidieren kann. Dass der Erfolg eigentlich auch verlangsamt und dass, wenn man will aufrütteln und eigentlich auch innovativ und frisch bleiben, dass man eigentlich nicht nur an Erfolg, was schon passiert ist, soll glauben, sondern was auch noch möglich ist in der Zukunft. Und das schreckt viele Junge auch ab, in Basel zu bleiben. Also viele, ob jetzt auf Zürich oder auf Berlin oder auf New York. Es gibt extrem viele Leute, die sagen, sie haben Pläne, einfach wegzuziehen, weil Basel sei einfach zu langsam und irgendwie zu bieder. Fast für dort zu bleiben und innovativ zu bleiben. Wir haben grosse Sachen, wie dann irgendwie wieder die Art Basel, wo während einer Woche dann die ganze Weltöffentlichkeit oder von der Kunstwelt auf Basel schaut. Aber so durchs Jahr durch, was passiert in Basel, da sind ein paar Leute wirklich hart am Kämpfen, dass das aufrechterhalten bleibt.
Obwohl Sie sagen, dass Basel durchaus auch modern sein und sehr offen. Sie haben nämlich den ersten demokratischen Song gemacht, jetzt auch im Rahmen von dem Wahlkampf, nämlich auf dem Basler Märtplatz. Dort ist der Song «We are the Song» entstanden. Wie ist das genau gegangen?
Ja, wir haben es natürlich auch, also wir haben während der ganzen Wahlkampagne auch einen riesen Spass gehabt, das zu organisieren. Es ist darum gegangen, dass wir den ersten urdemokratisch gewählte Song schreiben. Und das ist sage und schreibe wirklich der erste, was es so gibt. Es hat 9 Strophen gehabt, es hat Refrains gehabt zum Aussuchen darunter, es hat Schlagzeugbeats gehabt darunter zum Aussuchen und beigesteuert vom Kreis und vom Tess und so. Und auf dem Platz, auf dem Marktplatz vor dem Regierungsgebäude in Basel haben wir auf einem Traktoranhänger dann eigentlich wie eine Landsgemeindewahl abgehalten mit Handaufheben, wo man konnte abstimmen über die bevorzugte Strophe, die bevorzugte Schlagzeugbeat, Songrichtung, also Songstil. Und das war eine wahnsinnig lustige Unternehmung. Und wir haben das dann im Studio dann eigentlich im Volkswillen zusammengepflegt. Also es ist eigentlich darum gegangen, Demokratie auch auf eine attraktive Art zu pflegen. Und all die Leute sind jetzt registriert als Urheber. Also dieser Song gehört den Leuten, die dort mitgemacht haben. Das heisst, wenn der am Radio jetzt, eben ist auch schon am Radio gespielt worden, auch auf der RS3, wenn der gespielt wird, dann verdienen alle die 104 Leute an diesem Lied. Und das finde ich einfach auch als andere Idee und an der aktuellen Diskussion ums Urheberrecht, wo ja immer bizarre Auswirkungen auch annimmt, finde ich es eine spannende und auch humorvolle Art, das auf den Punkt zu bringen, um was es eigentlich geht.
Sie haben durchaus also auch politische Komponenten, die ihr Musikerleben reinspielt. Jetzt anders wie zum Beispiel in Amerika, wo Politik und Musik sehr oft Hand in Hand gehen, gibt es ja in der Schweiz das Genre Polit- oder Protestsongs nicht wirklich. Fehlt Ihnen das?
Also doch, absolut. Ich meine, schau mal Mani Matter an. Also da geht es absolut. Aber es stimmt schon, dass vor allem in der Populärsituation, wo du Popmusik machst, ist das wie ein Tabu. Und ich sehe das aber eben nicht so. Ich finde, das sollte man auch aufbrechen, weil wenn man als öffentliche Person unterwegs ist und auch Stellung bezieht, und ich finde, Stellung haben ist immer politisch auf eine gewisse Art, auch wenn man ein Liebeslied singt, dann soll man das aber auch mit voller Wucht machen und den Leuten das auch einfach preisgeben. Alles andere ist Kalkulation und Promotion betrieben eigentlich. Also ich finde, man sollte wirklich gerade zu der eigenen Meinung auch stehen.
Promotion betrieben, haben Ihnen gewisse Leute auch vorgeworfen, hätten Sie für Ihre Band Bianca Story jetzt während dem Wahlkampf, wie viel Publicity hat jetzt Ihre Kandidatur der Band gebracht?
Ja, hoffentlich ein bisschen für den riesen Aufwand, den wir betrieben haben dabei. Aber es ist überhaupt nicht um das gegangen von Anfang an. Und wenn ich das zu einem riesen Promotionszweck benutzt hätte, dann hätte ich das irgendwie mit Berlin gemacht, weil wir spielen, weiss Gott, mehr Konzerte in Deutschland irgendwo.
Aber haben Sie gefeiert, wo Sie nicht gewählt worden sind? Oder sind Sie doch irgendwo ein bisschen sentimental gewesen?
Nein, wir haben ein riesen Fest gemacht. Wir haben zwei Tage durchgefeiert an diesem Wahlwochenende.
Und heisst aber, Sie haben nicht wollen gewählt werden?
Ja, es ist so ein Paradox. Ich habe gesagt, wenn ich A sage, mache ich auch B. Also das war die Ausgangslage. Ich habe gesagt, wenn ich gewählt werde als Stappi von Basel, dann ziehe ich das durch 4 Jahre und dann ist Katz im Sack und dann haben wir den crazyesten Stadtpräsident, den wir je hatten in Basel.
Was hätten Sie als erstes verändert?
Ja, ich glaube, das ist ein riesen Fest gemacht mal für die Stadt selber. Ich habe gewisse Lärmbelästigungsstrukturierungen wieder abgeschafft. Ich habe gewisse Tendenzen, die es in der Sicherheitspolitik gibt, sicher wieder rückgängig gemacht. Ich habe probiert, Angst zu machen, als praktisch ein Schuldzugeständnis deklariert, dass eigentlich alle Parteien, die Angst machen wollen, dass das als etwas Schlechtes angesehen wird. Weil ich einfach gewisse Tendenzen sind einfach so pessimistisch, das kann nur Show sein, das kann nur Kalkül sein von einer Partei.
Ich habe jetzt doch den Eindruck, Sie haben ein bisschen Blut geleckt. Ist es jetzt das eigentlich mit der Politkarriere von Elia Rediger oder kommen Sie dann noch irgendeinmal wieder und präsentieren sich präsentieren auf dem Politparkett von der Schweiz?
Das weiß niemand, ich weiß es selber nicht. Aber nein, Politik ist für mich schon zu wenig direkt auch. Ich meine, was Schöne ist an ich, wenn ich Konzerte gebe mit der Bianca Story, ist ja, dass ich gerade direkt kann auf die Leute im Saal hin und her, es ist ein Geh und ein Nee. Also die können gerade zurückschreien, wenn sie etwas schlecht finden. Oder sie können gerade jubeln, wenn sie etwas toll finden. Und das ist schon der direktere Umgang, als jetzt 3/4 Jahr warten, bis dann das Referendum angenommen wird.
Sie hätten auch einiges müssen aufgeben, nicht nur vermutlich die Band oder mal für eine Zeit pausieren lassen, sondern sie wohnen auch nicht nur in Basel, sondern auch in Berlin. Ja. Hätten auch den Wohnsitz vermutlich müssen aufgeben. Wann ist eigentlich Berlin ihr Zuhause und wann Basel?
Ja, das pendelt so ein bisschen zwischen beiden Welten. Berlin ist für mich ein zweites Zuhause, weil halt auch Motor, unser Management und Label, ist dort oben daheim. Und viele Freunde und Musiker, die mit der Band zu tun haben, sind dort oben daheim. Und es ist halt, Berlin ist halt auch ein Fluchtort von vielen Musikern, die in ihren Städten irgendwie kein Zuhause haben. Die ziehen auf Berlin. Das heisst, in Berlin ist eine relativ hohe Dichte an Weltklasse-Musikern. Und das ist für mich natürlich absolut spannend, auf die zu treffen.
Und wer zum Beispiel? Ist in der Nachbarschaft zuhause?
Ja, das ist vom Cave, vom Nick Cave, bis zu Peaches, bis zu ganz, ganz viele.
Wie muss man sich das vorstellen? Also gibt es da am Abend irgendwo eine Stammbeiz, wo dann all die Musiker aus der ganzen Welt sich treffen und zusammen eins heben?
Ja, das ist ein der romantische Gedanke dahinter, aber ja, so es geht in die Richtung. Irgendwie lustig, habe ich letzte Woche Rammstein angetroffen, kompakt in einem Kaffee. so am Kaffee trinken, Rammstein. Das war auch recht amüsant.
Weil man die ich glaube, wenn sie jetzt gesagt hätte, am Tee trinken, dann hätte ich es außergewöhnlicher gefunden.
Ja, ja, aber trotzdem, man hat sie ja... ja. Aber es ist eine enorm hohe Dichte und das macht extrem viel Spass.
Sind es zwei verschiedene Leben von Ihnen? Also ist der Elia Rediger ein anderer, wenn er zu Berlin lebt, wie wenn er zu Basel daheim ist?
Nein, also ich bin sicher kein anderer. Aber ich glaube nicht, dass ich jemand anders bin. Auf keinen Fall. Ich bin wahrscheinlich genauso verrückt und chaotisch in Berlin wie auch in Basel, wenn ich irgendwie meiner Musik nachgehe oder meinen Projekten. Ich glaube nicht, dass ich dort zwei Leben führe. Das lässt sich auch sehr gut kombinieren.
Mhm. Heimat ist ja für Sie ein grosses Thema, auch auf dem aktuellen Album «Coming Home». Das Cover, das zeigt Sie in Ihrem Retro-Look, den wir schon beschrieben haben, vor dem Matterhorn. Ist jetzt das einfach Postkarte, Schweizer PR, die Sie da betreiben, oder hat das einen tieferen Hintergrund?
Ja, also... ja, also es ist in der Alphütte von meinem Grossvater aufgenommen, das Fötterli. Und der Ort bedeutet mir auch viel.
Das ist wirklich vor dem Matterhorn?
Nein, vor dem Matterhorn, das ist reingeschnipselt. Und es ist auch, wer die CD kauft, in der Mitte gibt es so wie eine 80er-Jahre Science-Fiction-Matterhorn-Szenerie mit Blitz, die einschlägt und so ein verzerrtes Bild hat übrigens unser der Fabian von der Band gemacht und das ist wirklich schön geworden. Es ist auch darum gegangen, dass wir eigentlich die letzten 50 Konzerte jetzt in Deutschland auch unter dem Motto «Coming Home» gemacht haben, weil Heimat für uns ein wichtiges Thema geworden ist als Band, auch so viel unterwegs zu sein. Aber auch Heimat, weil für viele Heimat als etwas Bitteres und Veraltetes gilt. So, das Wort Heimat, aber eigentlich jeder braucht es auf eine gewisse Art. Und das ist für uns als Musiker natürlich schon spannend, auch weil wir halt Songs haben, die um das gehen, auch um über das dann auch zu reden.
Hat es auch einen politischen Hintergrund? Bisher ist also der Heimatgedanke und das Schweizer gut innen so ein bisschen im Rechtecken von der Politik auch anzutreffen gewesen. Sie kommen jetzt als offene Band, die sehr viel im Ausland auch unterwegs ist und kommen mit dem Schweizer Gedanken plötzlich.
Ich glaube schon, es ist sehr politisch. Ding, auch Heimat. Heimat wird auch interessanterweise in Deutschland sehr mit der Schweiz verbunden, auf eine gewisse Art, weil sie Deutschland zum Beispiel eher als blutbefleckten Bezug zum Thema Heimat haben seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist natürlich auch, ja, das ist ein Spannungsfeld, wo man sich drin bewegt. Und Spannungsfelder sind auch da, um umgangen zu werden oder mit denen zu arbeiten. Und das, finde ich, ist sehr wichtig in der heutigen Zeit. Und das geht wieder zurück auf die Verantwortung des Künstlers an sich, auch in der Gesellschaft zu wirken können. Also, ich meine, ein Liebeslied ist einfach nur dann eigentlich auch wirklich trifft es dich hart, wenn es zu der Situation irgendwie passt. Und das ist wie, wenn du ein Liebeslied machst, das mit deiner Heimat zu tun hast, wie zum Beispiel der Song «Coming Home», dann können wir hundertprozentig dahinter stehen. Und ich finde, das ist extrem wichtig als Band.
Warum singen sie eigentlich nicht auf Schweizerdeutsch?
Ja, wir versuchen es immer wieder. Wir sind jetzt am neuen Album und haben auch erste Versuche gemacht. Wir haben so einen DJ aus Berlin, der so eine Minimal-Nummer zu einer schweizerdeutschen gesprochenen Version am Ausprobieren ist. Aber ich weiß noch nicht, ob es das auf Platte schafft. Es klingt so ein bisschen wie Yellow auf Schweizerdeutsch. Es ist recht amüsant. Also wir lachen uns fast krumm im Studio, wenn wir diese Sachen am Ausprobieren sind. Wir sind, ich glaube, die Freiheit vom Schweizer, das siehst du zum Beispiel bei Sophie Hungergut, oder, die auf ihrer Platte Schweizerdeutsch, Französisch alles drauf hat. Die Freiheit für uns Schweizer ist wirklich, dass wir das dürfen, ohne nur mit den Augen zu blinzeln. Und es kann gut sein, dass wir in Zukunft auch noch ein paar Sachen ausprobieren. Mhm. Englisch liegt mir halt unter Anna sehr zum Singen. Weil,
Anna Weibel ist eine Sängerin.
Anna ist ja meine zweite Hälfte auf der Bühne beim Singen. Weil Englisch hat eine Melodie, die einfach nicht unterbrechen kannst. Und das ist schon mal sehr charmant in den meisten Momenten.
Auch Yellow und Sophie Hunger, die Sie gerade erwähnt haben, singen mehrheitlich auf Englisch. Es sind auch zwei Lieder, die Sie mitgebracht haben. Ich habe Ihnen im Vorfeld gesagt, drei Lieder haben Sie jetzt gut, vier haben Sie angegeben. Ist das etwas, das sehr bezeichnend ist für Sie, dass Sie sich nicht entscheiden können?
Ja, einfach das Ausschliessen finde ich wahnsinnig schwierig, auch jetzt drei Lieblingslieder zu machen. Ich habe wirklich fast eine halbe Stunde davor gebraucht. Und ich habe gehofft, dass meine Promotion-Lady Fabienne, die übrigens einen Wahnsinnsjob macht, Fabienne.
Wieso denn sie übermäßig strapazieren?
Ja, sie hat viel zu tun mit mir.
Warum?
Mit uns. Ja, weil bei uns einfach viel läuft gerade.
Sind sie kompliziert?
Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht. Ich bin, glaube ich, wie auf dem Fötterli einfach geblieben und so. Aber wir sind einfach ein bisschen überrollt worden von all diesen Aktionen und das braucht relativ viel Organisation, das alles zusammenzuhalten, jetzt auch mit den deutschen Opern in Berlin und so Sachen, die wirklich viel, viel Arbeit brauchen, dass Künstler wie wir unseren Job können machen und das, also ich bin wahnsinnig dankbar für all die Leute, die sich so reinlegen für uns.
Was Sie alles für Projekte am Start haben, auch in was verschiedenen Welten Sie leben, nicht nur Basel und Berlin. Sie sind nämlich im afrikanischen Kongo geboren und später dann auf einem Basler Bauernhof aufgewachsen. Über das Seiltanzen zwischen den Kulturen werden wir nachher noch reden. Als erstes einen Song anhören, nämlich von Yellow, Oh Yeah. Warum geht der Titel aus dieser grossen Menge von Hits, die Yellow hatte?
Oh yeah, ja, wir haben, ich habe einen sehr persönlichen Bezug zu diesem Song, auch weil er halt so der dadaistische und Punk-Bezug von Dieter Meier ist mir schon ein sehr guter Begriff, weil ich finde, Yellow hat eine wahnsinnig wichtige Funktion in der Schweizer Entwicklung von der Musik her, weil sie halt die postmoderne Herangehensweise, die sie in den 80er Jahren eigentlich gepflegt haben, dass sie alles mit allem irgendwie können mischen und alles irgendwie können auf eine künstlerische umsetzen, aber dabei noch einen Welthit schreiben, das finde ich schon sehr attraktiv.
Kennen Sie Yellow persönlich?
Wir haben schon ein paar Mal miteinander zu tun gehabt über Mail, aber ich habe letztes Mal geträumt vom Dieter Meier.
Oh ja.
Und zwar, das war ein lustiger Traum gewesen, gerade vor der Bekanntgabe, dass ich kandidiere als Stappi, habe ich geträumt, dass der Dieter Meier, der Schlingensief und Sophie Hunger an einem Pult hocken. Und mir eigentlich, ich habe mir das lange durch den Kopf gelassen, ob ich das machen soll. Und sie haben dann so wie ein orakelmäßiges Ding. Jemand hat Nein gesagt und zwei haben Ja gesagt. Und die haben mir dann so wie im Traum gesagt, ja, mach's. Und das habe ich sehr amüsant gefunden.
Wer hat Nein gesagt?
Das darf ich nicht sagen. Das ist im Geheimnis vom Orakel.
Das ist der Fokus auf die erste drei mit dem Elia Rediger. Er ist Sänger und Gitarrist von der Schweizer Band The Bianca Story.
Thank you.
Oh yeah, von den Yellow. Da auf der ERS 3, das ist der Fokus. Gast ist der Elia Rediger, Sänger und Gitarrist von der Bianca Story. Als Absolvent von der Hochschule für Kunst in Basel ist er aber noch viel mehr. Er spielt Theater, inszeniert Kunst und hat sich auch schon als Politiker versucht, wo er im Oktober für das Basler Stadtpräsidium kandidiert hat. Elia Rediger, jetzt haben Sie mir gerade vorhin während dem Titel gesagt, Yellow findet jetzt bald auf ihrer Bühne statt mit Bianca Story und die Stimme imitiert nicht sie vom Dieter Meier oder Boris Blank, sondern die Anna Weibel.
Ja, genau. Es ist eigentlich aus einem Spass entstanden, dass wir diesen Song so toll gefunden haben und dann eigentlich auch als Cover haben wollen live im Konzert spielen für die Leute. Und aber nicht ich die tiefe Stimme mache, sondern eben meine zweite Hälfte am Gesangsmikrofon, Anna. Und das ist zum Schreien lustig, weil sie halt eh nicht so tief runterkommt wie der Dieter oder der Boris. Das aber echt wie der Versuch, es trotzdem zu machen bei einer Frau, auch schon relativ erotisch tönt, aber auch etwas sehr Dilettantisches hat und eigentlich, dass der Punkt sehr gut trifft, wie Yellow auch funktioniert.
Trifft es den Punkt auch, wenn ich sage, sie wollen die Leute wirklich im wahrsten Sinne vom Wort unterhalten, wenn sie auf der Bühne stehen, eben auch zum Lachen bringen?
Unbedingt. Also ich finde, Humor sollte man nicht verblödet anschauen. Das ist ja wegen dem die Kandidatur als Politiker. Hätte es lustig sein, weil wir Humor eigentlich als etwas Ernstes anschauen. Also wir nehmen es ernst, für Humor einzustehen. Und das ist ein Missverständnis, das man viel zu oft hat, dass eigentlich fröhliche Sachen leicht sind und nicht verteidigungsfähig. Also dass man findet, Humor ist etwas Leichtes, was nicht wichtig ist. Und ich finde, das Paradigma soll man möglichst umändern eigentlich. Dass, in dem Sinne, die Leichtigkeit vom Humor, vom Lustigsein, sollte in den Grundsatz, in die Grundverfassung eigentlich von unserer Gesellschaft geschrieben werden, mit grossen Buchstaben, um auch eine Grundausstrahlung können zu vermitteln.
Mhm. Sie haben vor dem Lied von der Yellow sich fasziniert gezeigt, dass Yellow eben alles miteinander vermixt, alle Musikstile, auch verschiedene Musikinstrumente. Sie sind hierher mit einem Rollköfferli. Und als ich gefragt habe, ob dort einfach Wechselkleider drin sind, haben sie mir gesagt, nein, ganz viele Musikinstrumente.
Ja.
Was ist da alles dabei?
Ja, ein paar Mikrofone, ein paar Rasseln, eben eine Schnurrgeige, sagt man ja so schön.
Mundharmonika.
Schweizerdeutsch, Basel ist eben Schnurrgeige. Also das sind Sachen, die man im Studio auch oft braucht, die auch einfach sind zum Mitnehmen, die man auch als Musiker überall brauchen kann.
Aber die haben Sie immer dabei, so im Sinne von allzeit bereit?
Allzeit bereit ist, glaube ich, ein wichtiges Motto heutzutage als Musiker, weil man weiß nie, was einem erwartet.
Mhm. Sie sind ein Weltenbummler, kann man sagen. Wir haben schon besprochen, Basel und Berlin sind Ihre Heimatorte, auf jeden Fall Ihre Wohnorte, die Sie sich ausgesucht haben. Sie sind im Kongo geboren, haben dort die ersten 4 Jahre gelebt. An was mögen Sie sich noch erinnern?
Ja, also an eine gewisse Eindrücke habe ich im Kopf vom Haus, wo wir gewohnt haben.
Wie haben Sie denn gewohnt?
Im Blechdach, Dörfli, Stimmung, ganz laut. Also ich habe so ein Geräusch im Kopf, was ganz laut wird, wenn über Mittag immer der Regen gekommen ist. Weil einfach das Blechdach wahnsinnig eine Akustik hat, die man nicht kann schlagen. Also es ist wie wenn man mit einem Hammer irgendwie auf einem Blech rumschlägt. Und so gewisse Gerüche habe ich auch sehr stark noch in der Nase, wenn ich heimkomme zu meiner Mutter und sie irgendetwas kocht, was ich schon lange nicht mehr hatte, was sie dort auch gekocht hat.
Hat sie Schweizer Küche gekocht im Kongo?
Nein, ich glaube nicht. Nein, sie hat also sehr lokale Kost gekocht. Auch. Wir sind dort sehr tief verwurzelt in der Kultur, in dem Dörfli in Yanga, wo wir gewohnt haben im Kongo. Das war noch zu Zeiten halt eben Mobutu gewesen, vom Diktator Mobutu, das ist noch eine andere Konstellation gewesen. Heutzutage ist es jetzt genauso grässlich mit den zuzeitigen Rebellenkämpfen in Goma, was ich wahnsinnig entrüstet finde, wie das auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.
Tun Sie jetzt, weil Sie die ersten 4 Jahre im Kongo erlebt haben, tun Sie die Schlagziele anders mitverfolgen, der Bürgerkrieg, der dort wütet?
Ja, auch wenn wir wieder zurückgekommen sind, natürlich ist das immer ein aktuelles Thema gewesen, weil wir haben dort unter Freunden gehabt und wir haben einen persönlichen Bezug gehabt zu diesem Ort. Und das macht natürlich schon viel aus, dass man das Gefühl hat, man identifiziert sich anders mit dieser Situation, die dort unten stattfindet. Und wegen dem, ja, ich finde es wahnsinnig grässlich, wie Hunderttausende von Menschen auf der Flucht sind, dort unten, und uns interessiert es eigentlich keinen Dreck. Also in der öffentlichen Bild oder nur eine Seitennotiz. Es ist klar, dass man das Leid nicht teilen kann. Also die Frage ist ja oft, eben, was sollen wir schon machen? Oder? Aber nehmen Sie die Aufmerksamkeit, ist ja der erste Schritt, dass überhaupt etwas passiert. Weil dann, und das ist ja, kommen wir wieder bei der Politik, dann sind Politiker unter Druck, dass etwas passiert.
Aber haben Sie persönlich den Druck, eben auch zu helfen, wenn Sie ja schon so eine persönliche Beziehung zum Kongo haben?
Ich glaube, auf eine gewisse Art schon, ja. Doch, ich glaube schon. Persönlich sehe ich auch Musik als einen Spruch, wo gewisse Fehlverhalten oder Situationen in der Gesellschaft auch auf den Punkt bringen. Und das auf eine zugänglichere Art als jetzt irgendwie das Internet.
Gut, wenn jetzt jemand zu den Hunderttausenden von Flüchtlingen gehört und sagt, ja gut, ein Schöngeist in der Schweiz kann schon sagen, Musik kann etwas verändern. Sie haben vorhin auch gesagt, bei uns ist das meistens fast noch nur eine Randnotiz. Man hört Bürgerkrieg, man hört Hunderttausende auf der Flucht, man hört, wie schlimm das ist. Wenn Sie jetzt hier in der Wohlfühloase Schweiz leben und da versuchen, auf eine Art zu politisieren, haben Sie ein schlechtes Gewissen gegenüber denen, die eben dort ausharren müssen und Sie haben vielleicht einfach das Glück gehabt, dass Sie irgendwann gehen können?
Ja, ich glaube schon. Das schlechte Gewissen spielt immer eine grosse Rolle mit. Und ich glaube, das ist das, mit dem muss man lernen, damit umzugehen, irgendwie. Aber ich glaube, man muss trotzdem... Das Problem ist, dass man dann eigentlich so ein bisschen mental verkrustet und sagt, ich darf kein schlechtes Gewissen haben, weil ich kann dort nichts machen. Und eigentlich darf man aber irgendwie schon ein schlechtes Gewissen haben, weil man findet, nein, uns geht es einfach sau glatt und sau gut. Und wir leben auf dem Wohlstand, wo andere drankommen. Und das ist seit der Kolonialzeit ein offizieller Fakt, dass wir auf dem Wohlstand leben, wo andere hart dran müssen. Ich meine, eines der grössten Übel ist Glencore in Zug in der Schweiz. Eine Firma, die für vieles, vieles verantwortlich ist, was untransparente Sachen passieren in Afrika. In kongolesischen Minen werden Kobalt und Diamanten und was auch immer abgebaut und dort die Leute eigentlich unter mindesten Verhältnissen behandelt. Und das ist eine Firma, die sich ein Näschen verdient in Milliardenhöhe, eine der reichsten Firmen, die in der Schweiz sitzt.
Und was können Sie persönlich da beitragen, dass sich da vielleicht etwas Kleines oder einen kleinen Stein in die Rolle gebracht
hat? Ich habe mir jetzt letzte Woche überlegt, ob man Glencore ein Lied schreiben könnte. Ich meine, ich darf ein Lied schreiben, das an Glencore gerichtet ist. Das ist mächtiger als viele Pressemitteilungen und viele Unterschriftensammlungen. Weil, wenn es das ein fancy, catchy Tune wird, spielt man das tausendmal am Tag über die ganze Welt. Und das hassen die. Und das ist eine wichtige Waffe, die wir haben, als Künstler auch Stellung können zu beziehen.
Vor allem, wenn man die Masse erreicht. Und Sie sagen das, Sie möchten ja auch die Masse erreichen. Jetzt, vorhin haben Sie gesagt, meine Eltern und ich hatten Freunde im Kongo. Wir waren jetzt sehr stark in die Kultur eingebunden. Haben Sie heute noch Kontakt mit Leuten, die unten leben?
Ja, meine Eltern stark, ja. Und wenn unsere Freunde aus dem Kongo auf Besuch kommen, dann sagen sie immer zu Elia, «Tu as grandi». Und das heisst etwa so viel, wie das letzte Mal bist du noch ein Buschi gewesen. Also es ist immer lustig, wenn die auf Besuch kommen. Und,
gut, mit ihrer Größe von 1,90 sind sie wahrscheinlich auch sehr aufgefallen, yeah, im Dorf.
Das gut,
damals
sein.
Sind sie wirklich yeah. Vier. Mit 4 sind sie zurückgekommen. Was hat eigentlich ihre Eltern dort angebracht?
Das war Entwicklungshilfe gewesen, in der Landwirtschaft und Handwerk, also Textilhandwerk.
Landwirtschaft war nachher ein grosses Thema. Sie sind auf einem Bauernhof aufgewachsen. Also, man muss sich vorstellen, die afrikanische Welt bis 4, dann der Umzug in die Schweiz, die Idylle auf dem Bauernhof, stelle ich mir vor. Ein extremer Wechsel. Wie war das für Sie als Bub damals?
Ja, ich bin schon in einem Gegensatz aufgewachsen, der mich auch geprägt hat. Eben zwischen Bauernhof, dann aber eigentlich in der klassischen Musik erzogen, irgendwie, weil ich früher irgendwie dort getriebpusht worden bin und gefördert worden bin in der klassischen Musik. Und
also inwiefern treibpusht?
Klassisch Gesang, wo ich gefördert worden bin von Lehrer oder von Gesangslehrer und so.
Also treibpusht und gefördert ist ja noch ein kleiner
also ich möchte, es ist positiv gemeint in jeglichem Sinn. Ich habe das Glück gehabt, dass ich meine Stimme früh entwickelt hat und dass ich singen und tun und mich in verschiedensten Weisen austoben. Aber dann eben auch das Afrikanische, das Ritualmäßige, wo Musik zu etwas Existenziellem wird. Das ist eine eigene Sprache, wo man einander sagt, ob der Regen kommt Also so übersetzt gesagt, man trommelt den Rhythmus, der heisst «Hey, morgen shifts». Und in dem Gegensatz zwischen eigentlich zum Beispiel jetzt klassischer schweizerischer Disziplin und trotzdem das Afrikanische irgendwie in der Familiengeschichte drin zu haben, das hat natürlich auch mich beeinflusst, so die Gegensätze auch gegeneinander zu bringen. Und das ist jetzt immer wieder beim Postmodernen von Yellow, oder? Dass es wie spannend ist, auch in der Popmusik. Und Popmusik ist für mich einfach Musik, die in dem Sinne Emotionen generieren darf. Popmusik ist kein Genre, das irgendwie so genau tönt. Popmusik ist Emotionen, die an die Leute gelangen dürfen. Und das ist doch in der Postmoderne ein wichtiges Thema gewesen, das aber auch aus spannenden, gegensätzlichen Feldern zu machen. Also Ballett trifft, Rolling Stones, Lou Reed trifft, weiss nicht, Whitney Houston. Also sind die krassen Gegensätze eigentlich auch zu zelebrieren.
Mhm. Da merkt man auch, dass sie eben diese krassen Gegensätze selber erlebt haben. Jetzt gerade in jungen Jahren, nehme ich an, ist das noch schwierig gewesen. Sie haben andere Erfahrungen gemacht als andere Kinder in ihrem Alter. Weil mit dem Wechsel der Kulturen, sind sie ein Aussenseiter gewesen?
Vielleicht im Kopf schon, weil ich das Gefühl hatte, ich ticke ein bisschen anders. So. Aber nein, ich hoffe es nicht. Ich habe mir keine tiefgehenden Narben davon getragen. Vielleicht ab und zu mal. Aber ich glaube auch trotzdem, weil ich schon früh die Nase in der Musik drin hatte und auch das spannend gefunden habe, aufeinander zu treffen zu lassen. Also wenn ich Mendelssohn klassisch gesungen habe mit dem Orchester und mir halt dann trotzdem ein afrikanisches Lied im Kopf umgewandert ist und diesen Gegensatz im Kopf zu haben, während du von 100 Leuten ein klassisches Konzert musst singen, das prägt halt auf eine gewisse Art schon.
Und die Heide, der Traktor vor der Haustür. Ich stelle mir vor, das war sicher auch ein Leben mit Spannungen gewesen, auf dem Bauernhof aufzuwachsen und eigentlich vergeistigt zu sein und doch ein Rebell in sich zu haben. Was für eine Jugendzeit haben Sie gehabt?
Fantastisch. Also meine Eltern haben mich immer unterstützt, weil sie, glaube ich, auch gemerkt haben, dass ich nicht zu bändigen bin, wenn ich mal etwas vorgenommen habe.
Aber haben sie mitgeholfen auf dem Bauernhof? Oder ja, hat man sie einfach machen lassen?
Man hat mich machen lassen. Ich habe ja noch drei tolle Schwestern. Und die haben nicht müssen helfen für mich. Also so ist es schon nicht. Aber ja, es war auch zu Zeiten, wo das Bauern halt bei meinem Vater auch sich weiterentwickelt hat in Landwirtschaftsbetreuung auch vom Bubenheim und so in die Geschichte, wo es dann auch immer halt in eine andere Form angegangen ist. Und dann war es auch die Zeit für mich, als ich dann für ein Zeitchen auf Amerika bin, wo ich auch nochmal eine andere Welt kennengelernt habe.
Mhm. Ein Reisender, wohin ihre Reise weiter soll gehen, auch mit der Bianca-Story, besprechen wir gerade nach dem nächsten Titel, den sie mitgebracht haben. Ich habe «Who» von David Byrne und St. Vincent parat.
Wow! Eine schöne Nummer.
Warum so eine schöne Nummer für Sie?
Ja, aus dem Ähnlichen. Das ist David Byrne, der mit den Talking Heads ja eigentlich Weltgeschichte in der Musik geschrieben hat. Trifft auf St. Vincent, eine junge, fantastisch talentierte Künstlerin. Und die machen ein Album zusammen, wo sie dann eigentlich auch so das benennen. Also der Glöckner von Notre Dame trifft eigentlich die Schöne, also das Schöne und das Biest. Und sie haben auch fantastisch humoristische Videoclips, wo ich einfach finde, das ist wahnsinnig viel auf den Punkt gebracht. Also David Byrne ist für mich eh eine wichtige Adresse für in jeglichem Sinn.
Ein Mensch, der sich ganz der Musik verschrieben hat, sein ganzes Leben, das ist der Elia Rediger, Kopf von der Band «The Bianca Story» und heute Gast im Fokus auf «Dieres 3».
This heavy
von David Byrne und St. Vincent. Da auf Wunsch von Elia Rediger auf DRS3 im Fokus. Er ist Musiker bei der Bianca Story und Künstler. Jetzt, wenn Musiker in Fokus eingeladen werden, dann bringen sie gerne ihre eigenen Songs mit. Sie haben keinen einzigen mitgebracht von der Bianca Story. Warum nicht?
Oh, ja, das, ich habe das Gefühl, das ist nicht gefragt. Irgendwie. Ich habe die Aufgabe sehr ernst genommen, drei Songs auszuwählen, die mir als Inspiration auch wichtig sind.
Hören Sie selber Ihre Musik?
Ja, aber jetzt vielleicht nicht gerade bei einem romantischen Oben oder so.
Wann hören Sie sie dann?
Unterwegs im Auto ist immer gut. Und vor allem jetzt, wenn wir am neuen Album sind, auch die ersten Demos aus dem Studio dann anzuhören, wenn man unterwegs ist, das macht schon Spass.
Sind Sie schnell zufrieden?
Nein, sehr lange nicht. Mhm. Also meine Kollegen, also Anna, Joel und Lori, und Fabian, die rufen sich, glaube ich, schon manchmal fast Tor aus.
Obwohl, wenn man liest, was sie über sich selber schreiben, dann könnte man das Gefühl haben, es ist fast ein bisschen Selbstgefälligkeit dabei. Ich habe irgendwo gelesen, dass sie sagen, der Bianca Story ist eine weltbekannte Band. Ist das Ironie oder ist das ernst gemeint?
Das ist wahrscheinlich eine Ironie, wo ein Journalist dann irgendwie grosse Freude hat, das als so auszudrücken, dass es rüberkommt, dass das so gemeint ist.
Gut, man muss aber ehrlicherweise auch sagen, also das Feuilleton ist begeistert von Ihnen, tut sie als frisch bezeichnen, als sehr international, wie sie tönen, opulent. Bei uns war der Seven das Jahr und hat sie und mit Ihnen die Bianca Story als außergewöhnlich bezeichnet. Das hat er gesagt.
Wow. Ich finde auf Bianca Story die Schweizer Entdeckung für mich in den letzten eineinhalb Jahren. Die gibt es ja schon etwas länger, aber ich habe sie erst, glaube ich, vor einem Jahr kennengelernt als Band, weil ich wirklich den Song im Radio gehört und dachte, wow, was ist das? Jetzt unabhängig davon, ob das Schweiz ist oder nicht, bin ich die Scheibe gekauft und erst daheim gecheckt beim Nachlesen, dass es eine Schweizer Band ist. Fantastisch gemacht, super Song und könnt das live schauen. Richtig, richtig gut.
Also für viele wäre das der Ritter. Was sagen Sie über so ein Kompliment?
Das ehrt uns sehr. Also ich glaube, wir freuen uns wahnsinnig, wenn wir so Komplimente bekommen. Wir freuen uns generell über alle Komplimente und tolle Vibes, die wir zurückbekommen. Wir sind sehr gerne unterwegs, haben jetzt eben gerade 50 Konzerte im Rücken, die viel, viel Spass gemacht haben.
Sie wollen ja auch Musik machen für die Masse, haben Sie vorhin gesagt. Es gibt ja viele, die sagen, das passt nicht zusammen. Oder die Musik, die den Kritikern gefällt und die der Masse gefällt. Sie aber wollen Mainstream machen?
Ja, das ist natürlich auch eine provokative Aussage, wenn man sagt Mainstream. Aber wir machen natürlich schon Musik, die allen dürfen gefallen soll. Absolut. Weil auch so verkauft man auch die breite Bevölkerung nicht für dumm. Also ich finde auch, das Independent-Slogan ist zum einen ein bisschen veraltet heutzutage. Also Independent nennt sich alles. Es ist bis ins letzte Ding. Independent ist das letzte Attribut Coolness, das man noch irgendwie aufrechterhalten will. Und ich finde das auch nicht ganz ehrlich.
Und schließlich will man nicht nur Ravioli aus den Büchern essen, sondern will davon auch leben können.
Absolut.
Das ist ja auch noch ein Argument.
Aber das finde ich nicht ein Argument, wenn es darum geht, was für Musik man macht. Weil man, eben wie gesagt, Popmusik ist Musik, die von den Emotionen lebt. Also Popmusik generiert Emotionen und das finde ich an sich nicht schlecht in der Musik.
Mhm. Aber wenn Sie jetzt ja so schmerzfrei sind und sagen, wir wollen Mainstream-Musik machen, wir wollen möglichst viele Leute erreichen, warum ziehen Sie das nicht konsequent weiter und sagen, wir machen mit beim Eurovision Song Contest?
Ja, also man würde wissen, ich meine, gewisse Diskussionen sind schon immer rumgestanden wegen dem. Es ist eben nicht so, es geht nicht darum, trashig zu werden oder einfach oder banal, wenn man Popmusik macht, sondern das auf einem hohen Niveau zu betreiben. Und das finde ich, habe ich jetzt auch mit diesen Songbeispielen, die ich mitgebracht habe, probiere ich das auch zu verdeutlichen. Also Yellow bis zu David Byrne, der riesige Pop-Hits geschrieben hat mit Burning Down the House zum Beispiel, wo aber sehr anspruchsvolle Musik ist eigentlich in sich. Aber das bedeutet jedem irgendetwas. Und das ist so ein bisschen das Ziel, das wir anwenden als Bianca Story. Wir wollen die Leute nicht für blöd verkaufen, aber trotzdem grosse Nummern schreiben, die den Leuten gefallen dürfen. Es ist immer so, dass die Melodie überlebt ewig. Und der Beat und der Rhythmus, der packt dich rein in der Sekunde, die du hörst. Der sagt dir, ist es frisch, ist es neu, ist es aktuell. Aber das, was überlebt über lange Zeit, ist die Melodie und die Wörter, die du singst. Und das ist eine Weisheit, die immer noch gültig ist.
Ich möchte gerne noch einen zweiten Song von Ihnen anspielen, und zwar «Afraid of the World».
I'm afraid of the world. I'm afraid of what they do with it. I'm afraid of the world.
«Afraid of the World», Angst vor der Welt. Im Video dazu sieht man einen Bub, der aussieht, wie wenn er Anabolika würde missbrauchen, also so aufblasen. Ein Sixpack sieht sehr absurd aus. Wie ist man auf diese Idee gekommen?
Ja, das ist eine wahre Geschichte eigentlich. Das ist ein 8-jähriger Bub damals aus Slowenien, der im Internet eigentlich sich auch so brüstet, dass, also sein Vater zumindest brüstet sich so, dass er so angezüchtet wird zum Bodybuilder. Und er ist auch wirklich jetzt Bodybuilder geworden. Also mir würde es nicht überraschen, wenn der irgendwann mal an einem Konzert von uns auftaucht. In diesem Lied geht es natürlich auch, Afraid of the World ist halt ein Tanzsong, eigentlich, wo man kann gut shaken dazu. Es ist so ein bisschen der Sexy Dance 2012, der irgendwie drin steckt. Aber eigentlich eine Aussage, die Angst macht. I'm afraid of the world und I'm afraid of what we're doing with it. Also eigentlich so eine überwahre Aussage, die so banal ist, dass sie eigentlich eben nur noch in der Musik existieren kann, dass sie wahr ist. Und das ist, glaube ich, also ist für mich sehr ein sehr persönliches Anliegen, weil ich finde, das stimmt. In gewissen Momenten hat man einfach Angst.
Vor was haben Sie Angst konkret?
Vor der Polemik, vor das Land, wo ich drin wohne, sich weiter einbunkert und nicht merkt, dass ein Bunker eben auch gegen außen verbunkert ist, dass man schlecht wieder rauskommt. Dass sich gewisse Sachen zuspitzen in der Weltgeschichte, die wieder dramatisch werden können. Dass ich irgendwann nicht mehr 50 Konzerte im Jahr spielen kann, weil mein Rücken irgendwie nicht mitmacht oder mein Körper, wer weiß. So Sachen machen nämlich schon Angst.
Das kommt einfach so, dass Sie Angst haben, dass Sie körperliche Beschwerden plötzlich überkämpfen.
Ja, das kommt sicher so. Also, dass man das Gefühl hat, ich habe jetzt das Gefühl, mir als Bianca Story oder auch ich bin wie eine Batterie, die jetzt voll am Gehen ist. Und dass man das Gefühl hat, das erschöpft sich irgendwann, dass man eigentlich früher ablebt, zum Beispiel. Also so, wie das Gefühl habe, jetzt kann ich Tag und Nacht liefern. Was ist, wenn die Batterie einfach irgendwann leer ist? So Künstlerfragen halt, so Geschmäus, wo man halt sich überlegt, wo man Angst hat. Das ist schon so.
Möchten Sie selber Kinder in die Welt stellen?
Ich fände es schön, aber glaube nicht wegen mir. Also nicht, ich habe jetzt das Gefühl, meine Erbschaft muss unbedingt weiter existieren, aber ich glaube, ein Kind in die Welt stellen eröffnet einem auch ganz neue Augen, wie man auf die Welt schaut. Mhm. Und das finde ich natürlich auch etwas Schönes. Also ich weiß nicht, wie ist das bei Ihnen?
Ich habe zwei und komme gerade zum dritten. Sie sind jemand, der sehr stark unterwegs sind, haben Sie vorhin auch gesagt. Eben, manchmal Angst, dass Batterien plötzlich leer könnten sein. Was sind denn momentan die Projekte, wo Sie Ihre ganze Leidenschaft und Ihre ganze Energie reinstecken?
Wir gehen ins Studio mit dem neuen Album für Bianca Story. Die Songs sind konstant im Kopf. Da kann man fast nicht mehr schlafen. Wir gehen an die Deutsche Oper in Berlin mit einem Theaterstück, das «Emma die Assetmanns» heisst. Wir haben für 2014 schon weitere Pläne mit der Deutschen Oper und. Es geht immer weiter. It's a never-ending story.
Sie haben einmal eine CD verkauft. Sie haben einmal eine Auktion gemacht, wo am Schluss
15'000
Franken gezahlt worden sind dafür. Ist das auch eine Art ein neues Projekt, weil eben immer mehr Leute gar nicht mehr zahlen für die Musik, die sie konsumieren oder die sie eben nicht mehr kaufen wollen? Dass man wie muss neue Wege auftun, wie man als Musiker eben trotzdem kann überleben und Bestand haben?
Aber absolut, hundertprozentig. Das ist sicher, das Unicopy-Album war ein Weg, der für uns ermöglicht hat, auch unsere Musik dürfen gratis an die Leute zu bringen, als Kopie, als MP3. Und es hat nur ein Unikat gegeben. Das war eine 500 Kilo schwere Kunstinstallation, die dann versteigert worden ist in einer Kunstauktion. Ja, ich glaube, heutzutage ist man gefordert, als Musiker sich ein Leben zu machen. Es ist eine Lebensaufgabe, auch Musik dürfen zu machen für die Leute. Und das ist ein Privileg, aber es ist auch eine Lebensaufgabe, sich das machbar zu machen.
Mhm. Wohin geht denn Ihre Reise, Ihre persönlich?
Ja, jetzt morgen, oder wahrscheinlich übermorgen, wieder zurück in den Norden, auf Berlin. Persönlich sind weitere Songs mit der Anna das Thema, mit Bianca Story natürlich, mit der fantastischen Band, die ich zusammen spielen darf. Video, Film, Games, Apps für iPhone, wer weiß. Ganz viele Sachen im Raum, Theaterstück, Opern. Es ist viel im Kopf, der tickt bei uns. Und das ist eben auch spannend an dieser Geschichte.
Das haben Sie jetzt vorhin schon erwähnt, oder? Da passiert etwas im Kopf, da kann man kaum schlafen. Was passiert denn jetzt gerade in dem Kopf?
jetzt gerade ist gerade so eine Wolke von mir, wo ich eben weiss, oh, heute muss ich das und das noch denen Bescheid geben, was ich dort, wie wir das genau wollen. Eine Wolke von deutschen Opern im März, wie das wird sein, so ein Bild, das ich im Kopf habe, wie das in diesem Saal könnte aussehen, was mich jetzt schon fast ein bisschen nervös macht. Hoffe, dass es alles gut kommt mit dem Album, mit der Tour nächstes Jahr. Und dass wir Lieder so auf den Punkt können bringen, dass sie die Leute auch verstehen.
Es gibt ja, jetzt was ich das sage, da kommen wir gar nicht in den Sinn, es gibt ja ein schönes Lied, Göteborg von Zürich West, wo es genau um das geht, dass ein Lied kommt während einer Autofahrt. Ist Ihnen das auch schon passiert?
Ja, jeden Tag.
Dass Songs kommen in einem völlig unpässlichen Moment.
Und es geht so weit, dass du an einem Lied dran bist, wo ganz wichtig ist, dass das irgendwie vorwärts geht. Und in dem Moment, wo du vor dem Mikrofon bist, kommt dir ein neues Lied in den Sinn. Es ist grässlich manchmal. Es ist ein grässlicher Kampf. Inspiration ist manchmal auch wirklich eine Auseinandersetzung. Aber ich habe jetzt so eine neue App auf meinem Telefon, wo ich gerade im Moment etwas aufnehmen, vierstimmig, oder gerade Schlagzeug einspielen schnell und Gitarre und so. Und dann kann man das, muss man halt sagen, hey, ich brauche schnell 2-3 Minuten, um das schnell irgendwie aufzunehmen, und dann geht es weiter.
Sind Sie schon mal von einer Bühne weggegangen, weil gerade ein neuer Song gekommen ist?
So in die Richtung schon, ja. Ja, ja.
Aber,
ja, so, es ist so etwa in die Richtung gegangen, aber nicht, dass die Leute wahrscheinlich gemerkt haben.
Nein, das fällt wahrscheinlich auch nicht auf, wenn sie plötzlich nicht mehr auf der Bühne
nein,
sind. Der Elia Rediger, ein Künstler durch und durch mit Leib und Seele, einer, der auffällt, der sich auch nicht scheucht anzuecken. Ein letzter Musikwunsch von der Sophie Hunger, Holy Hells. Ist das eine Freundin von Ihnen?
Ich mag sie sehr, ja. Sehr, sehr. Und wir haben halt mit den gleichen Leuten zu tun, und das schweißt zusammen, das macht schon Spass. Aber sie ist wahnsinnig viel unterwegs, und ich gönne das ihre. Ich finde, sie macht einen super, super Job, auch wie sie das vermittelt, was sie unbedingt will vermitteln. Und ich habe größte Hochachtung von dieser Arbeit.
Das war der Fokus auf dir. Mein Name ist Anna Meier. Schönen Abend. It's part of
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.